schwarz, pink und keine Haar. Das Leben schmeckt oft wunderbar. He's the man, 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 he's the man.
Hier kommen alle zu Wort. Die Großen
und die Kleinen.
He's the man.
Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einer neuen Folge von Wer ist und? Heute darf ich den derzeit erfolgreichsten Musiker aus unserem Bezirk, den Dominik Ofner, bei mir begrüßen. Hallo Dominik, schön, dass du Zeit hast.
Servus, lieber Namensvetter, servus, lieber Kollege Ofner. Da ist der Dominik. Schön, dass ich bei dir im Podcast zu Gast sein darf. Servus, grüß euch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer.
Vielen Dank. Und nein, wir sind nicht verwandt. Das ist reiner Zufall. Aber wir werden jetzt alles vom Lebenslauf, der wirklich interessant ist beim Dominik und jetzt gerade so am Höhepunkt ist, erfahren. Und gleich mal die erste Frage, Dominik, wann und wo bist du geboren und vor allem, wie waren die ersten Lebensjahre von dir?
Also ich bin geboren als Kind der Freiheit am 9. November 1989. In Berlin ist die Mauer gefallen und ich bin im LKH Voitsberg aus dem Bauch von der Mama rausgeschlupft. Und ja, die ersten Jahre waren wir beheimatet in Rosenthal an der Kainach. Und wie mein Vater dann deutlich verunglückt ist, sind wir nachher kurze Zeit später nach Ligist gezogen. Und das waren so meine Jahre bis zu meinem 10. Lebensjahr. Also in Rosenthal an der Kainach und in Ligist bin ich sozusagen aufgewachsen. Das war so meine frühe Kindheit dort, genau.
Ja. Darf ich fragen, wie alt du warst, wie der Papa verstorben ist?
Also der Papa ist gestorben, wie ich 6 Jahre alt war. Also genau wie ich eingeschult worden bin im Juli. Also wo uns ist immer mittwochs oder was? Nein, nicht mittwochs, es gibt ein bestimmtes Datum. Da ist immer der Magdalena-Kirter in Köflach. Und am nächsten Tag quasi ist er mit dem Motorrad tödlich verunglückt. Das war noch im Juli und im September bin ich noch in die Schule gekommen. Genau.
Mhm. Wie warst du so als Kind? Also sagen wir jetzt, gehen wir jetzt mal bis zum Unfall. Warst du immer viel unterwegs, also oder deutsche Musik gemacht, weil das bestimmt ja quasi dein Leben. Und hat sie dann oder hast du dich dann wirklich merklich verändert nach dem tragischen Vorfall?
Das kann ich so nicht sagen. Bei mir war es so, dass ich ein sehr lebendiges Kind war. Also man kann auch behaupten, vielleicht ein bisschen hyperaktiv, aber das war, glaube ich, vorher auch schon so. Mein Problem, unter Anführungszeichen, wenn man das, es hat immer geheißen, vor allem in Rosenthal in der Volksschule, der Ofner war es, der Dominik hat das gemacht, der Dominik hat das gemacht, der Dominik hat es den gehabt, der Dominik hat absichtlich den Luster vom Turnsaal im Rosenthaler Festsaal runtergeschossen und so weiter und so fort. Also das war schon ziemlich schräg. Also meine Mama hat vor allem in den ersten 2 Volksschuljahren noch, also da ist ja der Papa schon gestorben gewesen, nachdem der Papa gestorben ist, die ersten 2 Volksschuljahre, hat die Mama immer wieder Anrufe bekommen, dass sie irgendwas angestellt hat. Was aber davor im Kindergarten nicht so war, weil meine Pädagoginnen, die Maria und die Birgit, eigentlich gewusst haben, wie sie mit mir umgehen und wie man den Burschen eben handelt. Und du hast genau gemerkt bei mir, wer mit mir kann und wer nicht. Und das war halt in der Volksschule in Rosenthal eben nicht so dann. Wir haben eine Lehrerin gehabt, das war die Frau Gucki, glaube ich, hat die geheißen. Und die hat quasi immer mich beschuldigt oder sonst was. Aus diesem Grund, ich war der Lauteste, ich war der Kasperl und ich war halt auch der, was am meisten aufgefallen ist. Ich habe Gott sei Dank aber die Direktorin hinter mir gehabt, das war die Frau Tschepper. Bei der war ich sogar einmal zu Hause, lange Zeit, nachdem wir schon in Ligist gewohnt haben und habe ihr einmal, glaube ich, Rosen oder was gebracht, auch hinter mir gestanden ist. Also es war nicht immer so einfach in meiner Kindheit. Vor allem nicht mit unserem Nachnamen.
Das brauchst du mir nicht erzählen, also mit Nachnamen kenne ich mich aus, weil du hast gesagt, das war, ist ja klar, Ofner oder dann halt Hulzenz, wie es bei uns halt ist, mit dem Vorgenommen. Also diesbezüglich kenne ich mich aus. Aber was du jetzt gesagt hast, eben so mit immer Aufmerksamkeit und im Mittelpunkt steht, das bringt dir jetzt oder hat ja in Wirklichkeit auch zu dem gebracht, was du jetzt bist und was du beruflich machst. Also da hat es definitiv Vorteile. Wann hast denn du mit der Musik begonnen? Was war denn dein erstes Instrument?
Also mein allererstes Instrument war die Blockflöte. Die Blockflöte habe ich erlernt, ich glaube schon seit dem Kindergarten. Und da war mein erster Lehrer, der Herr Lindner, weiß ich noch, der hat immer ein bisschen nach Stall gerochen, weil der ist immer direkt vom Stall gekommen. Und das war immer sehr, sehr komisch, nachher dort Flötenunterricht zu haben. Und die Ziehharmonika habe ich dann gleich drauf erlernt, beim Brasch Freddy. Und habe dann aber wieder aufgehört. Ich habe aber schon Ziehharmonika gespielt, bevor der Papa gestorben ist. Das heißt, auch mit 5 Jahren oder was habe ich angefangen, habe aber nachher wieder aufgehört und habe dann erst in der Hauptschulzeit wieder richtig angefangen zum Harmonika spielen.
Kannst du dich so in die Schulen erinnern, obwohl du halt quasi, sagen wir so, auffällig und Anführungszeichen warst, wie waren da deine Noten oder hat die Schule einfach nicht interessiert?
Also in der Volksschule muss ich sagen, kann ich mich nicht mehr so erinnern. Die Noten waren, glaube ich, durchschnittlich okay. Also ich habe nie schlechte Noten gehabt. Ich weiß nur, dass ich in Religion immer einen Zweier gehabt habe und sonst alles eins hat. Das war so die Volksschule. Also ich glaube, da hat eh jeder ziemlich die gleichen Noten in der Volksschule. Also du bist ganz, ganz blöd. Keine Ahnung.
Besonders.
Aber, in der Hauptschule nachher war das natürlich anders, aber in der Volksschule, also bis auf Religion, das weiß ich noch in Ligist, da habe ich eine Lehrerin gehabt, wo wir auch wieder beim Thema waren, die was nicht mit mir umgehen hat können. Daher habe ich auch meistens gestört und mich halt auch während der Stunde dementsprechend benommen. Dort war halt noch im Zeugnis dafür ein Zweier drin, die hat sich halt nicht anders helfen gewusst.
In der Hauptschule sind wir dann ja uns das erste Mal über den Weg gelaufen bei unseren Leichtathletik-Bezirksmeisterschaften. So wie du immer sagst, man sieht es nicht, aber du warst doch diesbezüglich auch sehr aktiv, was sportlich war. Wie hat es denn dann, eben jetzt nicht deine sportliche, aber deine musikalische Karriere dann, wann hat denn der den Schub richtig gekriegt? Weil du hast ja auch bei so Harmonika-Wettbewerben und so mitgemacht, oder? Stimmt das?
Ja, genau. Also das war für mich quasi die Musikhauptschule in Stallhofen. Und da muss man halt auch ganz klar sagen, mit dem Umzug, wie ich 10 Jahre alt war, zu meinem Stiefvater nach Söding, Mooskirchen, hat sich natürlich auch das Leben für mich gravierend verändert. Da war plötzlich wieder ein Zuhause, wir sind in ein Haus gezogen. Wir haben Tiere gehabt, also wir haben Schafe gehabt, wir haben Hunde gehabt, wir haben einen großen Garten gehabt. Also die Förderung meinerseits musikalisch war von meiner Mutter immer da. Und jetzt dann natürlich auch mit dem Stiefvater, der was das Ganze auch unterstützt hat. Und wie ich dann in die Hauptschule gekommen bin, nach Stallhofen eben, habe ich einen Lehrer bekommen, das war der Sevi Kramer. Und der hat da aus mir quasi den Musiker geformt, der was ich jetzt bin, muss man ganz klipp und klar sagen. Eigentlich hätte ich keine Chance gehabt, dass ich in diese Hauptschule komme, weil ich nicht aus Stallhofen war. Der Herr Direktor wollte mich damals auch nicht aufnehmen, aber mein Klassenvorstand und späterer Musiklehrer, der hat sich nachher so dafür eingesetzt, weil er gesagt hat, der Bursche hat was drauf, der hat einen Takt, der hat es im Kopf, wie man Ziehharmonika spielt, den möchte ich unbedingt in der Klasse haben. Und so bin ich dann doch als Auswärtiger in diese Klasse gerutscht. Deswegen glauben immer viele bei uns im Bezirk, dass ich ein Stallhofener bin. Ich bin aber kein Stallhofener. Ich habe nie in Stallhofen gewohnt. Ich bin in Stallhofen in die Hauptschule gegangen. Ich habe in Stallhofen nachher meinen Beruf erlernt. Ja. Aber gewohnt habe ich nie in Stallhofen. Aber eben zu dieser Zeit hat sich mein Leben dort eben auch musikalisch verändert. Wir haben dort dann viele Harmonika-Wettbewerbe bestritten, wo mein Lehrer sehr dahinter war. Wir haben eine Klarinettenmusi gegründet, Ocarina-Musi, das war alles in der Klasse. Und wir sind dann schon früh, ich glaube in der zweiten Hauptschule war das, nach Innsbruck gefahren zum Alpenländischen Volksmusikwettbewerb und haben dort Auszeichnung gemacht. Dann beim Josef-Bayer-Wettbewerb waren wir, in Vorarlberg waren wir, da haben wir sogar so kleine, wie sagt man da, Seminare gehalten bei einer anderen Schule in Lech am Adelberg und haben dort unsere Instrumente vorgestellt, wie die Schwegel oder die Ocarinas. Also ich bin da schon ziemlich früh reingewachsen und in der Hauptschule war das echt so cool, dass uns der Sevi, der Kramer Sevi, so gefördert hat und dass der mit uns das alles erlebt hat. Und so habe ich halt irgendwie Blut geleckt. Bin ja nebenbei auch Schlagzeuger gewesen. Ich habe Schlagzeug gelernt auch. Man hat können ein zweites Instrument erlernen. Und ich war ja eigentlich immer so ein bisschen der Punker. Also ich bin so aufgewachsen mit privat halt viel gehört, Toten Hosen, Ärzte, Onkels, Rammstein, Wieso, Terrorgruppe und so weiter, wie sie alle heißen. Und dann wieder das ganze Gegenteil, eben die Volksmusik, die reine Volksmusik und die Oberkrainer Musik. Und das Ganze verbindet sich ja jetzt dann für mich bei die Schürzenjäger. Also ich war immer offen für alles und das... Deswegen bin ich auch bei den Schürzenjägern wahrscheinlich angekommen, weil das habe ich schon mitgekriegt seit den 90er Jahren. Ich weiß noch ganz genau, wie die Schürzenjäger dort das große Open Air im Fernsehen war. Da war der Papa noch am Leben, das war 95 oder 96. Und da haben sie unten im Mehrparteienhaus gegrillt mit der ganzen Nachbarschaft. Und ich bin damals kleiner Bub gesessen und habe im ORF Schürzenjäger Open Air geschaut. Und diese Wurzeln habe ich halt immer mitgetragen. Das hat mich immer ein bisschen geprägt, zwar im Hinterkopf. Ich war mir nie sicher, ob ich vielleicht sowas will. Also zur Hauptschulzeit war ich eher der, der was sagt, ich möchte einmal so eine Rockband haben, so wie die Ärzte oder sowas. Mhm. Aber doch mit der Harmonika. Also herauskristallisiert hat sich das noch erst später, als ich bei der großen Chance war. Und dort war ich ja quasi schon ausgelernt. Aber ja, in der musikalischen Laufbahn hat mich das sehr geprägt. Eben, das war die Musikhauptschule in Stallhofen. Mhm.
Wie war denn das bei dir? Weil du spielst ja doch mittlerweile, glaube ich, noch mehr Instrumente. Geht es bei dir so von selbst? Brauchst du lang, bis du in ein Musikinstrument jetzt reinwachst? Oder eine andere Frage, ist es jetzt, so wie mein ehemaliger Sprachlehrer, also jetzt so Englisch und so weiter, der Lehrer erklärt hat, je mehr Sprachen, dass man spricht, umso leichter lernt man dann die nächste?
Jein, also ich glaube, ich kriege aus jedem Instrument einen Ton raus. Ich kriege auch bei Blasinstrumente Töne raus, aber Blasinstrumente liegen mir überhaupt nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich kriege bei einer Trompeten oder bei einer Tuba überall einen Ton raus, ja, aber spielen kann ich es nicht. Gitarre habe ich mir selber beigebracht, das habe ich mir selbst gelernt. Auch bei der Ziehharmonika habe ich zwar Unterricht gehabt, aber irgendwann ist der Lehrer drauf gekommen, dass ich die Noten bzw. die Griffschrift, heißt das bei der Ziehharmonika, eigentlich gar nicht so richtig kann, sondern ich habe immer gesagt, spielen wir es nochmal vor und ich habe sie nachgespielt. Okay. Also ich habe eine Gabe bekommen und für die bin ich sehr dankbar. Wenn ich einen Song zwei, dreimal her, dann habe ich ihn meistens drauf. Und das ist sehr, sehr vorteilhaft, wenn du dann mit anderen Musikern irgendwo zusammenstehst und du kannst gleich irgendwas anspielen. Du brauchst nur die Tour wissen und dann geht's schon dahin. Also ich kann da jetzt bei mir im Musikgeschäft fast jedes Musikinstrument spielen und ich kann es auch präsentieren, kann überall quasi ein Lied spielen, außer eben bei den Blasinstrumenten. Ja.
Mhm, Wahnsinn. Also quasi, so wie man sagt, du hast einfach das Gehör für die Musik und mit dem kannst du es auch umsetzen.
Ja, und lernen by doing, verstehst? Also ich nehme das dann her und ich probiere das so lang, bis es funktioniert und dann bleibt es ja irgendwie im Kopf drinnen. Ich kann nichts anfangen mit einem Noten oder sonst irgendwas, sondern ich brauche was zum Angreifen und zum Probieren und dann funktioniert das meistens.
Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass du dennoch ganz normal Noten lesen kannst,
nein,
oder? Echt nein, nicht?
Gar nicht.
Obwohl du komponierst und Songwriter bist, ja, dann mal später nicht. Noch kommen.
Ich kann ist bei der schön. Griffschrift von der Ziehharmonika kann ich quasi, das sind Kreuzerl, das ist die dritte Reihe und die nicht angemahlenen Noten sind die zweite Reihe oder so irgendwie. Ganz genau weiß ich das auch nicht mehr, aber sonst generell kann ich keine Noten, ne? Ich kann das überhaupt nicht.
Okay. Interessant, das habe ich nicht gewusst. Ne? Cool. Wie ist es denn bei dir nach der Hauptschule weitergegangen? Poli oder
Ja, also ich bin nach Poli gegangen in Hitzendorf, weil Freuzberg hat es geheißen, da braucht man nicht gehen, weil da sind die Böllis daheim, da sind die Wilden. Deswegen bin ich nach Hitzendorf gegangen. Nach Hitzendorf war es ja so, dass ich gleich zum Lernen angefangen habe, nach den Ferien. Das war wieder in Stallhofen beim Sparmarkt Pammer, wo ich meine Ausbildung genossen habe. Ja. Das war ganz cool, muss ich sagen. Mhm.
Hast du den Lehrberuf selbstständig gewählt oder einfach bist du auch nur dort hingegangen, weil du sonst nichts anderes gekriegt hast?
Nein, bei uns war es so, ich bin seit meinem dritten oder vierten Lebensjahr immer mit den Kinderfreunden Rosenthal nach St. Hemmer gefahren. Das war ein Sommercamp von den Kinderfreunden aus. Und da war ich immer jeden Sommer 3 Wochen oben. Und zum Schluss war ich auch schon Betreuer quasi. Also ich habe alle Schritte dort mitgemacht und das war quasi mein Leben dort. Es ist auch zu dieser Zeit mein Vater verunglückt, als ich dort oben war. Also deswegen war St. Hemmer für mich immer was ganz was Tiefgehendes und Tiefgründiges. Ich habe auch ein Lied drüber geschrieben auf meinem ersten Album, St. Hemmer-Lied. Und wie ich in die Poli gegangen bin und den Lehrberuf nachher ausgewählt habe, dann bin ich zu Michi gegangen und der Michi ist der Onkel von einem Ex-Schulkolleg von mir und habe ihn gefragt, ob sie wen suchen würden, ob sie Lehrlinge ausbilden würden. Und der hat gesagt, ja. Und dann habe ich gesagt, aber ich hätte eine Bitte, ich möchte vorher bitte noch nach St. Hemmer aufgefahren, weil das ist mein Leben. Ob das möglich wäre, dass ich erst nach dem Ganzen, nachdem ich dort oben war, anfangen kann zu lernen. Und dann hat er gesagt, ja, das ist kein Problem für ihn. Und somit habe ich das immer genießen können. Und das war für mich ein grobes Auswahlkriterium. Es war ein Familienbetrieb und sie sind auf meine Bedürfnisse schon früh eingegangen. Und ich habe natürlich auch immer wieder was zurückgegeben, nachher klarerweise. Und deswegen wollte ich nie irgendwas lernen in einem Betrieb, wo du nur eine Nummer bist, sondern war für mich klar, dass ich nachher Einzelhandelskaufmann erlerne. Ob jetzt dann der Beruf für mich die Erfüllung war, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass er mir zugute kommt, denn jetzt dann habe ich da das Musikhaus, es bin sogar ein Musikhaus in Zell am See und da kommt es mir auch zugute, dass ich Einzelhandelskaufmann gelernt habe und es kommt mir auch zugute, wenn ich Auftritte habe auf der Bühne, weil ich kann mich einversetzen in die Menschen und ich kann ganz anders mit den Menschen umgehen und argumentieren und Gestik, Mimik lesen, weil ich das halt als Einzelhandelskaufmann gelernt habe. Also von dem her muss ich sagen, es ist ein sehr, sehr, sehr toller Beruf und man lernt dort ganz früh und ich habe das Ganze mit aufgemacht bis zur Meisterprüfung, die ich dann leider nicht fertig gemacht habe, weil dann die große Chance beim ORF dazwischen gekommen ist. Aber ich bin sehr dankbar, vor allem auch dem Michi, dem Bammer Michi in Stellhofen, dass er mir die Chance gegeben hat und auch immer fürs Musikalische mir freigegeben hat und mich unterstützt hat. Also das war schon toll.
Mhm. Wie hat denn dort dein musikalische, ja, oder dein musikalisches Dasein mit der Lehre dann eben funktioniert? Weil du warst ja dort ja schon teilweise auf der Bühne, oder?
Ja, also die Hauptschulband quasi, die Klarinettenmusik, die Stallgeister, wie wir geheißen haben, die hat es dann noch ein bisschen gegeben, aber nebenbei habe ich angefangen bei einer Partie, die hat geheißen die Blechsteirer. Das waren 3 Trompeten, Tuba, Posaune und ich mit der Ziehharmonika. Das waren alles Kapellmeister. Einer war von Hartberg, der eine war von Eckersdorf, dann ja, Kreuz und Quer, Lasnitzhöhe war glaube ich auch dabei und das waren echt renommierte Musiker und von denen habe ich viel gelernt. Die waren alle Ü50 und ich war dort 14, 15 oder 16, keine Ahnung mehr. Und mit denen habe ich nachher angefangen, so das Tanzmusik spielen. Und da habe ich natürlich auch immer die Unterstützung gekriegt vom Chef, dass ich frei gekriegt habe. Wir waren dort in Dubai, haben wir die Skihalle eröffnet. Dann haben wir verschiedene, ja, große Geschichten eben gehabt, auch mit in Slowenien oder in Kroatien. Wo unter anderem auch der McSchuli dabei war mit seinem Dudelsack als Mitternachtseinlage. Der hat den Fuchsenhof gehabt einmal in Geisfeld. Das waren so meine ersten Wege auf die noch größere Bühne quasi, wo eben nachher schon Menschenmengen vor der Bühne gestanden sind. Daraus ist dann resultiert, dass ich bei den Bergzigeunern eingestiegen bin, wo vorher der Bauritsch Manfred gespielt hat, mein Trauzeuge aus erster Ehe, der jetzt mit dem Baggerburm ziemlich erfolgreich ist, glaube ich, den kennt jeder. Böll-Böll Kernel und Krampel-Krampel Besenstühl. Da war ich quasi sein Nachfolger bei die Bergzigeuner. Und in dieser Bergzigeunerzeit ist mir dann eingefallen, ich würde gern selbst texten und selbst komponieren. Und dann ist die große Chance gekommen, im wahrsten Sinne des Wortes, beim ORF. Und dort bin ich dann dabei gewesen und bis ins Halbfinale geklettert. Und dort ist mir dann aufgefallen, dass mir das ganz gut steht, dass ich selbst komponiere und texte. Und das war 2011. Mhm. Dann habe ich gleich meinen Plattenvertrag gekriegt, dann meinen ORF-Vertrag und dort ist dann rundgegangen, das erste Mal so richtig.
Durch die große Chance bist du ja dann, obwohl du vorher schon auf der Bühne warst, ja doch quasi dann so von 0 auf 100 dann wirklich durchgestartet. Wie bist denn du persönlich mit den Umgängen, vor allem auf einmal so im Mittelpunkt zum Stehen, jetzt kenne ich die noch mehr Leute wie die Bunds im Bezirk eh, da die sowieso schon jeder kennt, aber dann kennt die wirklich ganz Österreich, in Deutschland, in der Schweiz, überall hat man die dann kennt.
Das Problem bei mir war, wenn du von 0 auf 100 so einen Erfolg hast, dann kommen die meisten nicht damit klar. Und ich bin in dem Sinn nicht damit klargekommen, dass ich einfach komplett arrogant worden bin und in gewisser Hinsicht auch eingebildet, weil ich habe die ersten zwei Nummern, was im Fernsehen gelaufen sind in die Austrian Top 40 von Ö3 eingestiegen, mit einer Ziehharmonika. Das war zu dieser Zeit eigentlich undenkbar. Also das war nur damals, ich glaube, ich weiß nicht, ob es 2011 war, aber es war damals der Hubert von Geusern mit Brennern tut's gut. Nicht einmal Gavalier war dort drinnen, glaube ich. Und ich habe das damals geschafft und bin dort eigentlich so ein bisschen größenwahnsinnig geworden. Das heißt, ich bin dann am Wochenende heimgekommen und bin zum Fuxi Party machen gegangen und habe zum Beispiel Lokalrunden geschmissen mit Geld, das was ich gar nicht hatte, und habe noch gesagt, was wollt ihr alle von mir, weil ich bin der Aufner, ich bin einfach jetzt dann der Überstar quasi, weißt du schon. Und das hat aber nicht lang gedauert, bis mir nachher eh auf die Fressen gehaut hat und ich nachher das Ganze überdenkt habe. Also das ist 1,5 Jahre da was so gegangen und dann bin ich drauf gekommen, irgendwie habe ich keine Freunde mehr und gar nichts mehr. Und vielleicht liegt es doch an mir und nicht an die anderen. Habe dann meinen ORF-Vertrag geschaut, dass ich rauskomme, habe geschaut, dass ich von meiner Plattenfirma rauskomme, weil musikalisch ist dann auch nicht mehr wirklich was rausgekommen. Und habe wieder komplett von neu begonnen. Das heißt, Ende 2013 war die Band schon mit dabei bei meinem ersten Heimkonzert in Vorarlberg und 2014 habe ich nachher alles angefangen in meine eigene Hand zu nehmen und habe von dort an alles selbst gemanagt, alles Service Booking übernommen, selbst produziert, die CDs und nur mehr mit Band und habe mich komplett zu hinterfragen angefangen, und habe komplett von neu angefangen und bin aber auch sehr dankbar, dass ich den Schritt oder den Weg so machen habe können oder dass ich das so gespürt habe, dass ich mal feste Watschen kriege, weil ich glaube, wenn man sowas hat, dann kann man von neu anfangen und kann man das Ganze ein bisschen langsamer angehen, weil da hat mir nachher keiner mehr am Schirm gehabt und hat jeder gesagt, ja, was will denn er, tut nur groß rein, aber ist nichts dahinter. Und ich hätte es mir eigentlich gewünscht, dass das mit der großen Chance langwieriger gewesen wäre und nicht von innerhalb von 2 Monaten vom Unbekannten zum Top 40 Star, unter Anführungszeichen Star, ja. Weil nach einem Jahr waren wir wieder weg. Also, aber das merkst du in dieser Zeit. Ich finde generell, Castingshows sind was Cooles und in der heutigen Zeit, oder zu meiner Zeit, heute ist es ja auch nicht mehr so. Also The Voice finde ich ganz cool, aber alles andere ist eigentlich eher ein Schmarrn. Zu meiner Zeit war das eine gute Präsentationsfläche, ja. Aber wenn man vorher noch nicht so wirklich das Know-how hat in dieser Branche, in diesem großen Haifischbecken, sollte man es vielleicht eher lassen und vorher woanders hinschnuppern. Weil du bist so schnell oben, so schnell bist du auch wieder unten und dann bist du bald vergessen und dann kannst du wieder von neu anfangen. Und ich habe das gemacht und habe Gott sei Dank gewisse Kontakte noch nützen können und die haben mir nachher auch verziehen, so wie war. Und ja, dann bin ich wieder normal geworden, so wie mich jeder kennt. Also mein Freund hat mir immer gesagt, Offi, du bist ja gar nicht so, warum tust du denn so deppert? Und dann bin ich erst wieder normal geworden, aber da hat erst müssen der große Fall kommen. Ja, gewisse Leute haben mir noch nie verziehen, verlange ja nicht, ich hab mich entschuldigt. Und muss man nicht, aber ich glaube, jeder hat eine zweite Chance verdient und in gewisser Hinsicht habe ich die zweite Chance nachher genützt und habe mich immer weiterentwickelt, vor allem musikalisch. Und ja, das kommt mir natürlich zugute. Aber es war ein langer Weg, weil jetzt haben wir 2025 und wenn wir ganz ehrlich sind, 2019 habe ich mit der Dominik Offner Band abgeschlossen, da habe ich mein letztes Konzert gemacht. Dann ist eh Corona gekommen und in der Corona-Zeit hat mich nachher der Alpha angerufen, ob ich nicht bei die Schürzenjäger einsteigen möchte. Und eigentlich hat für mich seit diesem Zeitpunkt, wo wir die erste Probe gehabt haben, ist das für mich einfach nur noch der musikalische Traum und ich könnte mir nichts Größeres vorstellen, als wie bei dieser Formation dabei sein. Das ist ungefähr so, wie sagt man, ein Traum wurde Wirklichkeit, muss man ganz ehrlich sagen.
Nochmal zurück. Ich habe die Phase, ja, sagen wir so, leider, aber miterleben dürfen bei dir, eben jetzt Wochenende, also da habe ich schon gesehen, was wirklich passiert ist. Deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, dass du aus dem Ganzen wieder rausgekommen bist. Und jetzt möchte ich vielleicht, wenn es geht, ein bisschen noch drüber reden, was hast denn du genau gemacht, dass du aus dem Ganzen rausgekommen bist? Hast du da einen Kopf, mit dem du reden hast können drüber, oder hast du verschiedene, es gibt auch Leute, die fangen dann an zu meditieren oder gehen in die Kirchen, keine Ahnung. Oder hast du das wirklich mit ärztlicher Hilfe probiert?
Nein, überhaupt nicht. Hätte ich vielleicht sollen, dann hätte vieles in meinem Leben anders laufen können. Ärztliche Dings habe ich erst, wie ich aufgehört habe, mit der Dominik Offner Band. Aber das hat andere Gründe, da können wir nachher drüber reden. Aber vorher war es bei mir so, dass ich zum ersten Mal Papa geworden bin. Und das ist dann natürlich für mich andere Fragen zu stellen. Ich habe mir nachher angefangen, andere Fragen zu stellen. Und das war für mich halt schon, also ich wollte nie, dass mein Sohn mich betrunken sieht. Ich wollte nie, dass ich halt so ein Arsch bin zu Hause. Und also meine damalige Frau war auch ein Mitgrund dafür und natürlich auch gewisse Freunde, die was mit mir den ganzen Weg immer mitgegangen sind, ganz egal wie drauf war, die sind immer zu mir gestanden und die kannst du auf zwei Finger abzählen, also es sind genau zwei Leute, die was nach wie vor noch immer da sind, das ist eben einmal der Manfred von die Baggerburm, der Bauritsch-Manni, und das war eben auch seinerzeit von der Krampus-Partie her noch der Meier Ewald und die zwei haben mir immer zugehört, die waren für mich da und wenn ich was braucht habe, ganz egal was für ein Scheiß, das ich gebaut habe, Die sind zu mir gestanden und natürlich die Familie zu Hause. Aber das Ganze hat sich nachher schon irgendwie auch von selbst. Je mehr Aufgabe ich selbst übernommen habe für das ganze Projekt, desto bodenständiger bin ich wieder geworden. Und auch viel die Band, weil wir ganz anders die Musikszene erlebt haben. Vorher war ich allein. Dann hat mich der Plattenchef überall mit hingenommen und dann bist du aufgegangen, so also wie bei der Starnacht am Wörthersee. Und dann hast du dort bist bei der Zigarrenparty am Schiff und es sagt dir einfach nur jeder, wie geil du bist. Und irgendwann sagst du selber, warum bin ich geil? Und dann bist du aber irgendwie wieder allein im Zimmer nachher und hast niemanden, weil dann ist keine Frau da, dann ist kein Kind da, dann ist gar nichts da. Und das sind halt so die Momente, wo du dann in ein Loch fallst und anfängst zum drüber nachdenken. Und ich glaube, dass ich das einfach braucht habe, ja. Aber so ärztliche Behandlung oder irgendwas habe ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht gehabt. Nein.
Interessant, also wirklich. Und vor allem auch vielen Dank für die Ehrlichkeit, weil sonst sieht man das meistens ja nur irgendwo in einem Film, ne? Dass das eben so von 0 auf 100 und dann genau die Szenen. Und das meistens ja nur bei Weltstars, sage ich jetzt mal, aber es gibt ja doch. Ich sehe mir falsch, aber im kleineren Kreis, weil so klar ist das ja dann doch wieder nicht, dass das genauso auch passiert. Du hast dann gesagt, die Band, das ist dann gekommen mit der Dominik Offner Band. In was für Richtung ist denn das dann musikalisch gegangen?
Kudelmudel. Also alles quer durch die Bank. Und das war halt auch immer mein Motto. Ich wollte immer Musik machen, wo alles dabei ist. Und da sind wir wieder bei dem Thema, auch mit Ärztemusik zum Beispiel, wo ich aufgewachsen bin. Da ist nicht jedes Lied gleich. Und so war es auch nicht bei meinem ersten Album. Und auch wenn man Austropop hört, so wie meine großen Vorbilder eben SDS oder Ambros oder Danzer oder Fendrich oder Ostbahnkurti, jedes Lied klingt anders und so waren auch wir, deswegen haben wir das Ganze eigentlich als rustikaler Austropop beziehungsweise nachher später zum Provozieren auch Heavy Schlager genannt. Wir haben einfach unsere eigene Musikweise draus gemacht. Das waren harte Gitarren, ein hartes Schlagzeug, aber mit Ziehharmonika, zwischendurch wieder einmal ein Polka, dann aber auch wieder einmal übers Rauchen und übers Saufen singen und dann wieder über den Schutzengel singen. Also quer durch die Bank alles. Und das war halt schon cool, weil das war was kein anderer gemacht hat. Und ich war jetzt dann bei der Superheldinnen-Gala unten und da habe ich den ehemaligen Keyboarder und den Produzenten, den Dominik Hemmer, der produziert unter anderem auch die Nathalie Holzner und so, drauf und dann haben wir geredet und dann hat er gesagt, du, ich glaube, dass wir einfach ein bisschen voraus waren, weil heute machen das viele, was wir gemacht haben, nur bei uns haben sie es vielleicht noch nicht so kapiert, will ich nicht sagen, aber bei uns, wir haben Rückmeldungen gekriegt von den Radios, die was gesagt haben, das tut in den Ohren weh. Und heute, ja, aber, wirklich. Ja, wirklich. Und heute ist es aber gang und gäbe, dass man so laute E-Gitarren hat zum Beispiel oder das Ganze eher rockiger ist. Aber so war das halt musikalisch, ja. Also wir haben alles versucht und nichts erreicht.
Ja, ganz so ist es auch nicht. Aber bei so einem Band, Bandgründung, wie schaut denn da so der Prozess aus? Du, hast du dich gekannt, hast du dich angerufen, hast du gesagt, du, wie schaut es aus? Ich stelle aber Partie zusammen, willst du mitmachen?
Nein, ich habe eigentlich von der ersten Band gar keinen kennt, weil ich habe meistens nur die Leute kennt, die was aus der Volksmusik kommen, also Oberkörperbracken und Volksmusik spielen, sondern die erste Band habe ich dann kennengelernt. Bei uns gibt es ein Musikhaus in Rosenthal, das ist der Meier, der Stefan, im Haus der Musik und dort bin ich die ersten eineinhalb Jahre, wie ich selbstständig war, öfters Kaffee trinken gewesen und dort habe ich nachher die Musiker kennengelernt. Das war die erste Bandbesetzung, war der Johannes Johannes Höfer, Entschuldigung, aus Steuerhofen am Keyboard. Dann habe ich in Tommy Meyer, den Cousin vom Stefan, am Schlagzeug gehabt. Der hat wiederum einen Bassisten mitgebracht, das war der Maxl, der Kulmer, der spielt jetzt dann Bass bei der Melissa Naschenwegen in der Band. Dann habe ich auf der Gitarre in Martin Gangl gehabt und habe ich ihn vergessen. Einen zweiten Gitarristen habe ich gehabt, das war der Richie Gschank. Das war so die erste große Besetzung als Band, aber die sind alle durchs Musikhaus irgendwie entstanden. Die habe ich vorher nicht kennt.
Wie lange hat es euch gegeben in der Besetzung?
Nicht lang, weil die Burschen haben gleich gemerkt, dass es nicht so viel zum Verdienen gibt am Anfang, wenn man was aufbaut. Und sie haben dann natürlich auch nebenbei andere Projekte gehabt und die sind natürlich immer größer geworden. Und ja, im Endeffekt haben wir schon lange zusammen gespielt, aber es sind dann immer wieder Austauschmusiker gekommen, weil eben jeder sein eigenes Projekt gehabt hat. Und ich sage mal so, alle ein, zwei Jahre hat es einen Musikerwechsel gegeben. Und die letzte Besetzung war dann quasi eh die längste. Also ich glaube, mit der haben wir 2016 bis 2019, also 3 Jahre war die längste Besetzung. Und da war der Martin Sölls auf der Gitarre, dann war der Christoph Meyer am E-Bass und der Wolf am Schlagzeug, der Wolfgang Platzer und der Dominik Hemmer eben Produzent und Keyboarder. Das sieht man eh auf YouTube noch mit Only You bei der Wintermusi. War die längste Besetzung und die war auch bis zum Schluss. Also das hat dann angefangen wirklich zum Fruchten und dann waren auch die ersten richtigen Erfolge da mit dem Domainzelfest in Wien oder eben die großen Open Airs, Hafen Open Air in Wien. Dann, wir waren immer Dauergast als Vorband bei den Schürzenjägern beim Open Air und das hat dann zum Fruchten angefangen, aber dann hat es bei mir angefangen, dass ich mit dem Marco Wagner unterwegs war in die Discos, nebenbei noch Postler war in Jundorfstraße Engel. Und irgendwann hat dann der Körper gesagt, passt, jetzt haben wir Burnout. Und dann habe ich mit allem aufgehört.
Also war das der Grund fürs, also dein Burnout der Grund fürs Aufhören und dann hast du quasi die Zeit vor Corona genutzt, um dich wieder zu erholen. Genau.
Da war dann Burnout und dann dann war ich auch natürlich, also ab 2017 war ich in der Scheidung auch noch zusätzlich drinnen. Dann haben sie mich 2016, weil mir alles schon so früh vorkommen ist, ist einmal meine ganze rechte Hand, ich glaube rechts war es, eingeschlafen, dass wir ins LSF geführt haben mit Verdacht auf Schlaganfall. Und dann habe ich angefangen zum Kürzertreten, dann habe ich ein Jahr später die Scheidung eingereicht, dann haben wir uns scheiden lassen, weil es daheim halt auch nicht mehr so funktioniert hat mit der ersten Frau. Und dann das Ganze zu handeln. Ich habe dann meine zweite Frau kennengelernt und jetzt dann bin ich schon seit 7 Jahren quasi in Zell am See im Pinzgau. In meinem Leben tut sich sehr viel. Das ist irgendwie schwierig zum Zusammenfassen. Ich bin da jetzt aber sässig geworden. Sagt man sässig?
Sesshaft.
Sesshaft, ja. und bin da herum so glücklich. Ich habe meine Berg und ich habe meinen See und ich bin da im Musikhaus angekommen und auch musikalisch mit den Schürzenegger und mit meinen zwei Kindern und mit meiner Frau ist echt super. Aber zur damaligen Zeit war das natürlich alles schwierig eben zu handeln. Und irgendwann hat dann einfach der Kopf zugemacht. Ich habe da auch sehr viel abgenommen gehabt. Ich war sehr dünn und habe nichts mehr essen mögen und bin oft nur in einer Ecke gesessen und habe einfach nur geweint und habe nicht einmal gewusst, warum. Und das war für mich der Zeitpunkt, wo ich sage, so, jetzt ist genug. Jetzt, ich habe alles allein gemacht, die ganze Band, alles nebenbei, die Scheidung, der Umzug. Ja, war alles ein bisschen viel und habe dann mit den Auftritten komplett zurückgeschraubt. Und ich sage immer wieder, krankheitsbedingt gesehen nicht, aber von der Zeit her war Corona echt was Positives. weil ich da mein komplettes Leben neu sortieren habe können. Der musikalische Weg hat dort angefangen, dann der Umzug in den Witzgau. Zuerst war ich Pendler, das war natürlich anstrengend. Da war ich immer von Montag bis Donnerstag herum in der Firma oder sonst Außendienst und bin ich nur am Freitag runtergefahren. Wir haben dort eine Eigentumswohnung gehabt in Ligist. Die haben uns dort gekauft und renoviert. Aber seit 3 Jahren bin ich jetzt dann fix herum und fahre wirklich nur, wenn ich kein Konzert habe, obi zu meinem Burm. Der ist noch in der Steiermark bei meiner Ex-Frau. Und das funktioniert ganz gut jetzt und passt gut. Ja.
Ich glaube, man sieht so, wie lange hat denn der Weg, hat es wirklich jetzt über die gesamte Corona-Zeit dauert, bis du da jetzt erholt gehabt hast? Oder, ich habe es jetzt vergessen, wann? Haben dann die Schürzen quasi angeklopft bei der Tür bei dir? Also, und es war ganz kurz noch: es war ja wahrscheinlich der Grund, dass die als Vorband bei seiner schon gehabt haben und dadurch die schon kennt haben und so auf die aufmerksam, also zu dir kommen sind, oder?
Genau, also wir waren zum ersten Mal Vorband 2013 im Sommer kennengelernt, haben wir uns persönlich bei der Wintermusi 2013, das war mein erster Auftritt außerhalb vom Silvesterstadl und von der Großen Chance. Und da bin ich hingegangen und habe ich seiner halt erzählt, dass halt mein Vater mir die Schürzenegger näher gebracht hat. Das war auch die erste CD, was ich gekriegt habe von meinem Papa. Das war Glory Hallelujah, das war die goldene CD damals, das war auch alles, bevor er dann tödlich verunglückt ist, also Glory Hallelujah, die Hymne für alle Motorradfahrer und er ist dann ja mit dem Motorrad verunglückt und sein letztes Lied, was er gesungen hat als Gast bei Magdalena Kirter auf der Bühne, das erzählen sie mir, da haben sie mir immer erzählt, das war Sierra Madre und deswegen ist immer diese Verbundenheit eben da gewesen und das habe ich seiner halt auch erzählt und von dort an waren wir eigentlich mit Pausen von 1-2 Jahren immer Vorband in Finkenberg. Und wie der Stevie dann sein Aus bekannt gegeben hat von den Schürzeneggern, dann hat der Alf und der Alfred gesagt, ja, da rufen wir ihn Ofi an, weil ich glaube, der kann das, der kann Ziehharmonika spielen, der kennt alle Lieder, ich kenne mehr Lieder, der Alfred sagt, es stimmt nicht, aber der Alfred sagt immer, der Ofi kann mehr Lieder, als was ich schon vergessen habe, was sie geschrieben haben, ich bin eine wandelnde Jukebox. Und ja, und dann haben wir die erste Probe gehabt. Das war 2020, müsste es gewesen sein. Und ich glaube, 2020, glaube ich, haben wir das erste Mal drüber geredet. Und 2021, glaube ich, war es, wo wir es bekannt gegeben haben. Und ja, also ich bin jetzt dann quasi 4 Jahre offiziell dabei. Mhm.
Nur was ich jetzt ganz vergessen habe, fragen, wann hat denn bei dir das Songwriting angefangen? War das mit der Gründung von der Band oder vorher schon? Und vor allem, was mir mal persönlich interessieren würde, wie läuft denn so ein Prozess ab, wenn du jetzt selber ein Lied schreibst?
Also meine erste Nummer wurde geschrieben von meinem Lehrer, vom Sevi Kramer. Das war in der 2. Hauptschule. Das war der Offener Landler, den habe ich auch vertont in meinen Corona-Alben, die heißen Offener. Das ist einmal die traditionelle CD und einmal die Anbratel-CD. Dort habe ich es irgendwo, glaube ich, vertont. Das war der Offener Landler, den habe ich in der 2. Hauptschule aus dem Gehör aus geschrieben und mein Lehrer hat es nachher niedergeschrieben. Aber zum Texten und Komponieren richtig habe ich angefangen 2010. Das war der erste große Hit unter Anführungszeichen, ein Wahnsinn mit dir. Was eben bei der Großen Chance war. Da bin ich heimgekommen von irgendeiner Tanzmusikspielerei und am nächsten Tag in der Früh habe ich mich hingesetzt und habe das Lied im Ohr gehabt und habe das aufgenommen. habe dort damals mit unserem Trompeter quasi gesagt, wir setzen uns hin und machen ein YouTube-Video, weil zu der Zeit hat jeder irgendein YouTube-Video gemacht und ja, gedacht, der ist jetzt ein Star und wir haben uns dort einfach hingesetzt und haben einfach nur herumgeblödelt. Und dann ist der Stiefvater hergekommen und hat gesagt, die Nummer ist aber cool, vielleicht sollten wir da was machen. Dann bin ich damit zur damaligen Besetzung für die Bergzigeuner gegangen und habe gesagt, spielen wir was Eigenes. Ist dann aber nicht dazu gekommen. Und dann bin ich zur großen Chance gegangen. Und das war quasi mein erstes selbst geschriebenes, textlich wie auch musikalisches Lied. Und das war 2010, 11, habe ich eigentlich so richtig dann angefangen mit dem Ganzen. Und dann habe ich gesehen, das funktioniert. Und wenn du beim ersten Lied schon so einen Erfolg hast, dann willst du natürlich immer mehr. Und seitdem mache ich das.
Mhm. Wie schaut denn bei dir jetzt das aus, weil du gesagt hast, du hast dann quasi einfach die Melodie im Kopf oder kommt da zuerst die Melodie oder der Text oder ist das unterschiedlich bei dir?
Das ist immer verschieden. Das ist einmal so und einmal so.
Mhm. Aber wie kann man sich das vorstellen? Du gehst irgendwo, siehst was und dann hast du es im Kopf.
Weißt du, wo die meisten Lieder entstehen?
Unter der Dusche.
Klo. Ja.
Okay, das wäre das nächste
Gewinn. Ja, wirklich. Also die meisten, also beim ersten Album sage ich immer, das war ganz easy, unter Anführungszeichen, weil alle Themen, die was dich dein ganzes Leben lang beschäftigt haben, kannst du dort in Songs fassen. Schwieriger wird es nachher schon beim zweiten Album, weil dann hast du die Hauptsachen, die was dich wirklich brennen, auf der Zunge schon niedergeschrieben und dann willst du aber wieder Abwechslung haben und nicht immer über das Gleiche schreiben oder singen. Mhm. Weil das machen die meisten Schlagersänger und Volksmusiksänger, dass die immer über das Gleiche schreiben und singen. Das wollte ich nicht und das wird dann schon schwieriger. Aber die meisten Sachen sind mir wirklich im Klo eingefallen, ja. Also meistens hast du dann irgendeine Melodie im Kopf oder du hast irgendeine Textpassage und um die wird nachher herumgeschrieben und herumtextet. Schreiben kann ich. Also ich kann zwar keine Noten, aber schreiben und lesen, das kann ich. Und dann habe ich entweder eine Melodie, die was ich ins Handy singe, oder ich schreibe einen Text nieder und forme dann die Melodie. Also das ist ganz verschieden.
Mhm. Und so wie du eh schon gesagt hast, du hast wahrscheinlich alles, was da passiert ist, immer in irgendeinem Lied sicher verarbeitet. Und das wird wahrscheinlich auch das Normalste beim echten Musiker sein, oder?
Ja, also sehr, sehr vieles. Vor allem bei den Dominik Ofner Alben ist sehr vieles autobiografisch. Natürlich gibt es auch andere Titel, die was jetzt nicht autobiografisch sind. Aber also bei die Solo-Alben war schon vieles autobiografisch. Und auch bei den Songs, was ich jetzt dann für die Schürzenegger schon gemacht habe oder als Schürzenegger schon gemacht habe, so wie Ich bin für die da, ist auch autobiografisch und war die erfolgreichste Schürzenegger-Nummer im Airplay in Österreich. Also das macht mich schon stolz. Und das zeigt auch wieder, dass die KI, was jetzt dann viele machen, den Job nicht so schnell streitig machen können. Weil wenn du was mit Ehrlichkeit machst, mit Liebe machst, mit deiner Energie und das spüren die Leute einfach, ob das jetzt ehrlich ist oder nicht. Und deswegen glaube ich auch, dass unser Beruf nicht so schnell aussterben wird. Also das glaube ich nicht. Und man merkt auch immer wieder den Zulauf. Es werden immer mehr wieder ein in unserer Musik. Du brauchst nur schauen, wie der Austropop lebt oder wie die Festbänkler oder die Baggerburm. Es ist wurscht. Alle wollen wieder bodenständige Musik haben. Und ich finde das echt cool, weil zu uns haben sie damals gesagt, wie wir angefangen haben, was wüssten mit Schlager, Volksmusik oder Austropop. Es interessiert ja überhaupt keinen Menschen. Austropop war sowieso sehr negativ behaftet immer. Und ich habe gesagt, ich will das machen. Und wie man sieht, nicht nur ich in meinem Alter, sondern viele in meinem Alter lieben diese Musik. Und umsonst gibt es kein Woodstock der Blasmusik oder kein Seiler und Speer im Ernst-Happel-Stadion in Wien. Oder wie sie alle heißen. Also Gott sei Dank habe ich mich das nie nehmen lassen. Und diese Art von Musik, wie gesagt, die wird nicht so schnell aussterben. Weil das kann eine KI nie machen, was die Ehrlichkeit und Bodenständigkeit eines Künstlers oder einer Künstlerin ausmacht.
Genau, und irgendwer muss das doch einmal live umbringen. Und ich halte deswegen auch jetzt nicht vollverständlich, jeder hat seine eigene Musik, aber auch nichts für DJs, weil da einfach nette Emotion umkommt und schon gar nicht von Lied, was man selber geschrieben hat, so wie bei dir jetzt. Und das ist jetzt Geschmackssache, ich weiß, aber ich merke jetzt, wo du bei den Schürzenjäger bist, klingt das wieder, also ist das auch wieder viel mehr Band geworden als wie vorher. Auch vom Klang her, von der ganzen, es hört sich einfach wieder anders an. Und das, glaube ich, macht euch jetzt auch viel, viel erfolgreicher, weil einfach auch die ganze deine Stimme und deine Bühnenpräsenz einfach viel, viel besser dazu passt als wie vorher.
Ja, vielen Dank. Dankeschön. Man muss aber auch dazu sagen, wir machen ja nicht nur Musik zusammen, sondern wir treffen uns auch so und wir machen auch außertürliche Sachen. Wir haben zum Beispiel auch uns gemeinsam nach Deutschland begeben und haben dort einen Menschen besucht, der mit uns einmal ein ganzes Wochenende nur geredet hat, damit wir uns alle wirklich ganz, ganz, ganz tief kennenlernen, damit jeder weiß, wie der andere tickt. Und wir machen da auch viel und wir reden auch viel miteinander außerhalb von der Musik. Und vor allem der Junior Alf, also der Big Boss in der Band und ich, wir sind jeden Tag in Kontakt und seitdem wir zusammen sind, wissen wir einfach auch ganz genau, wie der andere tickt. Und der kann mich genau lesen und ich weiß ganz genau, was er will. Und das ist halt ganz wichtig auch in einer Band, dass alle gleich ticken. Es hilft dir nichts, wenn einer anschafft und die anderen tun. So war es eh bei der offenen Band. Aber es muss eine Gemeinschaft da sein und es muss viel mehr Energie da sein und viel mehr Leben, sage ich mal, entsteht viel mehr Leben, wenn man auch nicht nur Musik miteinander macht, sondern auch andere Sachen miteinander teilt, auch im privaten Sinne. Das ist ganz wichtig. Und das merkt man, dass das umkommt. Ich bin kein perfekter Sänger, ich triff auch nicht immer jeden Ton, aber ich glaube, dass ich einen Wiedererkennungswert habe und ich glaube, dass es im Endeffekt die Authentizität ausmacht, dass ich es rausbringe. Und das haben wir, glaube ich, auf jeden Fall. Und da bin ich sehr stolz drauf, dass ich ein Teil davon sein darf und dass das Ganze jetzt so ist, wie es ist.
Und ich bin auch fest der Meinung, da du quasi von klar auf und die Schürzen hier gehört hast und dementsprechende emotionale Verbindung hast, egal jetzt zu was für einer Besetzung, hast du das auch immer das Original mehr im Ohr, gerade mit deinem Gehör, was du hast, und klingst dadurch wieder, oder ihr klingst dadurch jetzt wieder mehr, Original ist falsch, aber mehr bis dann früher, was eben, und trotzdem moderner, was jetzt, glaube ich, die ältere Generation, von unsere Eltern und so weiter, eben mit der jüngeren Generation, so wie wir oder noch jünger sind, eben dann doch wieder verbindet.
Findest, auf jeden Fall, also wie gesagt, ich bin mit dem aufgewachsen und ich habe das immer inhaliert und dadurch ich selbst immer Rock und auch Volksmusik und Oberkreiner immer gelebt habe und geliebt habe, ist das für mich kein Problem, wenn ich auf der Bühne stehe und der Polka spiele oder ein Walzer spiele, sondern im Gegenteil, das ist einfach geil und das ist einfach so toll bei unseren Programmen, dass wir diese Vielfältigkeit haben. Wir sind so vielseitig, wir haben von Austropop bis Alpenrock bis Schlager, alles dabei. Und das ist die Abwechslung. Und ich glaube auch, dass das ist, was wir uns erlauben können mit dem Namen Schürzenegger, was sich vielleicht eine andere Konstellation nicht erlauben kann, weil man die halt wirklich nur in einer Schublade drinnen hat, also im genremäßigen Schublade, also jetzt nicht negativ gemeint. Ein Seil und Speer wird jetzt kein Polka spielen, zum Beispiel beim Konzert. Wir können das machen und das ist einfach die Vielseitigkeit und das ist einfach das, was wir alle leben und verkörpern. Weil das Leben ist ja nicht immer gleich. Es regnet ja nicht jeden Tag. Es scheint auch irgendwann die Sonne. Also wir haben auch vier Jahreszeiten und das haben wir auf der Bühne auch und ich verkörper das halt. Und ich sage immer, Musik ist die wichtigste Sprache auf der ganzen Welt, weil wenn alles untergeht, wird die Musik immer da sein. Und selbst in der Corona-Zeit, wo wir nirgends hingehen haben dürfen, bin ich trotzdem im Studio geguckt und habe 2 CDs aufgenommen. Musik ist immer da. Nichts auf der Welt kann die Musik fertig machen. Das geht nicht.
Und du hast ja gesagt, mit eurem Konzert, mit einem eigenen Konzert am Finkenberg, da merkt man jetzt auch, dass jetzt wieder dort richtig so richtiger Schub kommt, gell, und die Nachfrage immer größer wird. Heuer habt ihr es, warte kurz, am 23. August extra verschoben oder später, weil ihr, glaube ich, mit einem Wettermenschen zusammengearbeitet habt, gell, und so, damit sie, also dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass es stattfindet. Stimmt das?
Natürlich, also du kannst nie zu 100.000% sagen, wie es Wetter wird. Wir sind im Berg und vor allem bei uns herum, genauso wie im Zillertal drüben, ist halt der Wetterumschwung ziemlich schnell. Der Grund, warum wir das Open Air verschoben haben, liegt tatsächlich daran, dass es die letzten Jahre immer geregnet hat. Es hat immer geregnet. Und voriges Jahr war das erste Mal, dass wir Sonne gehabt haben. Und das haben wir auch gemerkt an der Zuschaueranzahl, dass viele Einheimische auch gekommen sind.
Mhm.
Und es hat trotzdem wieder zwischendurch drüber geregnet, aber das war jetzt nicht so schlimm. Und das war eben die Überlegung, die haben wir ja schon vorher angestrebt, ob man das Open Air nicht dann nach hinten verlegt. Und dann haben wir uns natürlich herausgesucht, wie die letzten Jahre immer das Wetter an diesem besagten Wochenende, so wie es jetzt ist, sein könnte. Und da war fast immer warm und Sonne. Dann haben wir gesagt, natürlich möchte man das dann auch nutzen und versuchen. Natürlich wissen wir, dass unsere Fans immer kommen, aber es ist natürlich auch cool, wenn du noch einmal im Trockenen stehst und nicht immer fort angewaschelt wirst. Inzwischen war der Running Gag schon, wenn wir irgendwo beim Open Air gespielt haben, in Regen haben wir auch mitgebracht. Aber wir können es versuchen und wir hoffen, dass es gut geht. Es wird sicher ein paar geben, die was es nicht passt, aber allen kannst du es nicht recht machen. Und wenn es regnet, wird es auch ein paar geben, die was sagen, siegt, wir haben es eh gewusst. Aber ja. Wer nichts wagt, kann nur verlieren. Und deswegen haben wir gesagt, wir probieren es einmal. Und das soll jetzt dann das soll eigentlich ein Entgegenkommen sein für die ganzen Zuschauerinnen und Zuschauer, dass man die Möglichkeit eventuell hat, dass es wirklich ein schöner Tag wird.
Mhm. Sehr gut. Und jetzt nochmal zurück zu dir. Du bist jetzt ja wirklich am Höhepunkt auch von dir selbst. Also dir geht's gut, so gut wie, glaube ich, noch nie. Die Erfüllung ist da. Du hast sicher auch noch Pläne oder Wünsche für die Zukunft. Ist da irgendwas geplant oder hast du einen Wunsch? Wie es dann für dich selber persönlich, auch familiär, musikalisch, beruflich, wurscht, wie weitergehen könnte?
Es geht immer ein bisschen was. Im Moment beschäftigt mich ein bisschen das Ganze, wie es besser handeln kann noch mit meinem Sohn, der was ja in der Steiermark noch ist. Dass ich den noch öfters sehen kann. Natürlich nutze ich jede freie Minute, wenn wir keine Konzerte haben oder wenn ich Zeit habe, dass ich das in sich und dass ich ihn entweder raufhole oder dass ich runterfahre, aber es sind doch immer 4 Stunden Fahrzeit, eine Strecke. Das passt eh. Dass das noch besser funktioniert, dass ich den noch öfters sehe, aber er wird halt auch immer älter. Das ist was mich beschäftigt. Dann musikalisch gesehen gibt es natürlich noch sehr viel zu erreichen. Aber in erster Linie gilt jetzt für uns Spaß haben. Spaß haben. Wir texten viel, wir komponieren viel, wir treffen uns oft. Auch wenn wir kein Konzert haben, treffen wir uns regelmäßig das ganze Wochenende und tun zusammen Musik machen. Das ist ganz wichtig. Wichtig ist, dass es uns Spaß macht. Wichtig ist, dass wir die Energie einlegen, die was wir fühlen, dass wir unsere Gefühle verarbeiten können. Und alles, was daraus entsteht, kommt dann von selbst. Und allein mit der Mountain Mania Tour, was wir heuer erlebt haben, also voriges Jahr und heuer mit dem DJ Ötzi in die größten Hallen in Deutschland, in der Lanxess Arena in Köln, in der O2 Arena in Hamburg, in Berlin. Am Vortag waren wir beim Lenny Kravitz und am nächsten Tag haben wir in dieser Halle gespielt. Das sind alles Sachen, das ist eigentlich ein lebender Traum und es kann so weitergehen. Wir haben heuer richtig fette, große Shows. Wir spielen beim Alpenflair in Südtirol zum Beispiel ein großes Festival. Dann unser Open Air wieder. Es werden wieder Riesen-Gigs sein, wo wir heuer auftreten. Findet ihr übrigens auf unserer Homepage www.schützenjäger.com. Schaut dort vorbei. Kauft euch das Ticket fürs Open Air am 23. August in Finkenberg. Ehrliche Musik machen, Spaß haben dran und dann kommt es auch rüber und dann wissen auch die Leute, dass es ansteckend ist und dann kommen sie auch immer mehr und es werden immer mehr und es ist einfach geil.
Mhm. Sehr schön. Ich glaube, das war jetzt ein sehr, sehr schöner Abschluss. Wie vorher schon gesagt, ich werde natürlich alles verlinken, also wenn ich darf, auch genau dein Podcast ist jetzt ja neu, warte mal, Schwarz, Pink und keine Haare. Stimmt das?
Das muss ich, glaube ich, auch nochmal aufarbeiten. Vielleicht brauche ich da mal ärztliche Hilfe. Ich träume oft, dass ich wieder Haare habe. Das macht mich fertig. Aber ich habe leider keine. Ich habe schon Haare, aber nicht am Kopf. ja, du kannst gern die Schürzenegger-Homepage so wie vorhin verlinken. Aber du kannst natürlich auch jetzt zum Schluss einblenden www.dominikofner.at oder dominikofner.com. Da kommt ihr auch zu meinem Pinzgau Musikhaus. Zu den Schürzenjägern und zu meinem Podcast, der jeden Dienstag wieder freigeschalten wird. Und ich habe dort interessante Künstler. Also ich habe bis jetzt dann gehabt, die Vox Club habe ich gehabt, dann habe ich gehabt in Jodel Donny, die Melli Stein und in Matti Valentino. Und es werden immer mehr, weil wenn wir unterwegs sind und Gigs haben, wo mehrere Künstler sind, die meiste Zeit verbringst du mit Wartezeit als Künstler. Ob wir jetzt an 12 Stunden mit dem Bus irgendwo hinfahren oder ob wir dort nachher warten, nach dem Soundcheck irgendwo und jetzt habe ich gesagt, weißt du was, ich möchte einen Podcast machen und mit den Leuten reden, weil es doch vielleicht für viele interessant ist und in diesem Genre gibt es das eigentlich nicht wirklich. Und deswegen habe ich den Podcast ins Leben gerufen. Schwarz, Pink und keine Haare.
Und was es wichtig ist, es ist auf also im Dialekt und nicht so auf Standarddeutsch, das ist auch mal wichtig. Genau. Ich bin dafür, man glaubt, reden wir alle anders, gell? Aber ich bin dafür, dass das viel, viel mehr gefördert wird oder gehört. Aber da bei uns, gerade was YouTube betrifft, ja doch auch, sagen wir so, Menschen zusehen und zuhören, die Standarddeutsch sprechen, war es halt aber nicht schwach, wenn wir halt so redet hatten, wie man es ist.
Ich habe jetzt einmal bei unserem Film dran, wo ich gehabt habe, da habe ich auch gesagt, wie soll ich die ganze Rollen reden? Soll ich das so reden, wie ich wirklich rede? Oder soll ich das schön sprechen? Oder soll ich eine Mischung finden, so wie ich es auch bei den Schürzenjägern mache? Und ich habe die Mischung gefunden und ich glaube, das hast automatisch drinnen, wenn du Interview hast im Radio oder im Fernsehen. Man wird es nie verstecken können, dass man aus der Steiermark ist, aber man kann sich natürlich auch ausgewählter ausdrücken und das geht natürlich schon. Aber ganz Hochdeutsch, ne? Das könnte ich auch, aber das war sehr anstrengend, wäre das.
Und ganz ehrlich, man soll es auch nicht ganz verstecken, wo man herkommt. Egal, wie es jetzt gerade ist, ein bisschen Stolz auf seine Heimat soll aber dann doch sein.
So ist es. Wobei ich mit Heimat nicht die Steiermark assoziiere, sondern eigentlich ganz Österreich, weil ich bin ein wildes Potpourri von überall, weil die Mama ist geboren in Villach, die Oma war lang in Wien, meine erste Frau war von Niederösterreich, dann die jetzige Frau ist aus dem Pinzgau, dann eigentlich bin ich überall daheim, verstehst, und ich bin stolz, oder ich habe ja nichts geleistet dafür, aber es macht mich froh und ich bin sehr dankbar, sagen wir so, dass ich aus Österreich bin.
Mhm. Schön. Dann nochmal, Dominik, vielen, vielen Dank für deine Zeit und vor allem für dein offene Ort, wie immer, und der Ehrlichkeit. Wie vorher schon gesagt, natürlich wird alles verlinkt. Bitte liked, teilt und kommentiert, denn gerade solche Lebensgeschichten gehören auch verbreitet. Denn egal in was für einer Phase das ist, dass man ist oder beruflich, es ist nie für einen irgendwo einfach und es ist nichts ein Honigschlecken. Somit, Dominik, danke nochmal und vielleicht ja bis zum nächsten Mal.
Ich sage vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, es hat den Zuschauerinnen und Zuschauern Spaß gemacht. Danke fürs Zuhören. Natürlich bringt man nicht alles, aber ich werde vielleicht irgendwann einmal, habe ich schon einen Wunsch, wo wir bei den Zielen wären. Ich möchte irgendwann einmal eine Biografie machen. Aber nicht aus diesem Grund, dass ich selbst mich als geilen Harvey darstelle, sondern eher darum, dass man es auch, wenn man vielleicht nicht so viel Background zur Verfügung hat, es schaffen kann, wenn man es wirklich will und wenn man das Ganze immer verfolgt und im Unterbewusstsein gespeichert hat. Denn du erlebst, was du denkst. Das hat nichts mit positivem Denken zu tun, sondern das hat mit unterbewusstem Denken zu tun. Und meine Eltern haben mir immer mitgegeben, ganz egal was war, irgendwie wirst du es schaffen. Und wenn du das abgespeichert hast, dann gibst du nie auf. Und aus diesem Grund möchte ich dir mal vielleicht eine Biografie schreiben, weil da gibt es ja noch viel mehr zum Erzählen, aus dem Umfeld, auch familiär oder sonst was. Aber das würde das Ganze sprengen und da fällt dir auch nicht auf einmal alles ein. Was ich aber gerne noch einwerfen möchte, ist, ich brauche für dich einen Diätplan, weil ich möchte so gut ausschauen wie du. Ich möchte auch so coole Muckis haben. Und ja, genau.
Das kriegen wir schon hin mit einem passenden Trainingsplan zusammen.
Vielleicht gibt es in ein, zwei Jahren wieder was Neues zu berichten. Ich komme gerne wieder und wünsche dir noch weiterhin viel Erfolg mit dem Podcast und sag Dankeschön für dich.
Schwarz, pink und keine Haar, das Leben schmeckt oft wunderbar. He's the man, 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 he's the man.
Hier kommen alle zu Wort, die Großen
und die Kleinen.
He's the man.